Schön, dass ihr alle da seid und dass wir wieder auf Gottes Wort hören können. Es war wunderbar, diese Worte aus dem Epheserbrief Kapitel 2 zu singen. Der Gedanke, dass wir eins gemacht sind, dass es keine Feindschaft mehr gibt zwischen Heiden und Juden, sondern dass Christus unser Friede geworden ist, dass er uns erkauft hat durch sein teures Blut, das er vergossen hat. Wir sind eins gemacht. Wie wunderbar diese Wahrheit ist. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr Fremdlinge sind, dass wir nicht mehr fern sind, dass wir nicht mehr ohne Gott, heißt es dort auch in dem Text, ohne Gott in dieser Welt sind, sondern wir sind jetzt Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu seiner Familie und somit sind wir gleichsam Kinder. Wir sind geliebte Kinder und diesen Begriff braucht Paulus auch später dann im Epheserbrief. Und das ist so wunderbar zu sehen, wie er dort im Epheserbrief in den ersten Kapiteln unsere Erlösung so deutlich vor Augen malt, wie er aufzeigt, was Christus getan hat, was er getan hat, um uns zu erretten und uns eins zu machen in Christus. Aber in der zweiten Hälfte gibt es auch eine Verantwortung und er fordert uns auf, in Kapitel 5 als geliebte Kinder Gottes, Gott nachzuahmen. Und wir sind gerade dabei, in unserer Predigtserie mutig genug als Familie Gott zu fürchten. Wir ahmen gerade Gott nach. Wir tun es genau wie Gott. Ihr Ehemänner wollen so sein, wie Christus ist, der Gott ist. Und die Kinder sollen so sein, wie wir als Kinder, die Kleinkinder. Ja, wir haben schon in der vergangenen Woche mit diesem Thema begonnen und erkannt, dass wir als Eltern eine große Aufgabe haben, um unsere Kinder das zu lehren, was uns in Epheser 6, 1 bis 3 in so wenigen Worten gesagt ist. Deshalb glaube ich auch, diese Worte sind wohl an Kinder gerichtet, aber sie nehmen die Eltern in die Pflicht, denn es kommt keine lange Erklärung. Einfach ganz kurz zusammengefasst, so effizient. Nun, wir wünschen uns manchmal als Eltern, dass wir genauso kurz sein könnten mit unseren Kindern, wenn wir sie ihnen als Dinge erklären. Aber wir sind dazu da, um unseren Kindern das beizubringen, was es heißt, gehorsam zu sein und die Eltern zu respektieren. Wir lesen nochmals den Text. Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Soweit der Text. Lass mich noch zu Beginn beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist wunderbar. Oh, es hat uns den großen Reichtum der Erlösung gezeigt. Erlösung gibt es nur in dir, Herr Jesus Christus. Welch ein großes Privileg, wenn du uns diese Wahrheiten aufgeschlossen hast. Und als deine geliebten Kinder wollen wir dich jetzt nachahmen. Wir wollen auch lieben. Vor allen Dingen wollen wir auch unsere Kinder lieben. Und ihnen Gehorsam beibringen, wie du, lieber Vater, uns Gehorsam beigebracht hast und Herr Jesus Christus, wie du selbst gehorsam warst gegenüber deinem Vater. So wollen wir es als Erwachsene lernen, aber auch unseren Kindern weitergeben. Gib du uns Gnade zum Hören und auch mir zum Reden, um deines Namens willen. Amen. Wenn wir letzte Woche nicht da gewesen seid, dann hört euch die Predigt noch einmal an, Teil 1. Und es geht dabei um Kinder und hier in diesem Text ist es ein Begriff, der sich auf keine bestimmte Altersgruppe bezieht. Tekna kann ein junges Kind, kann auch ein älteres Kind sein, Kinder im Allgemeinen. Es geht also nicht um ein bestimmtes Alter, sondern einfach von der Geburt an bis zum Erwachsenenalter. Und sie sind diese Kinder, solange sie der elterlichen Kontrolle und Fürsorge unterstehen. Und sobald sie alt genug sind, um zu wissen, was richtig und falsch ist, sollt ihr ihnen erklären, warum sie gehorsam sein sollen. Ihr kennt die beliebten Fragen eurer Kleinkinder. Warum? Warum? Ja. Nun ist es gut. Sie müssen wissen, warum und wie sie die gelernten Dinge tun sollen. Gehorsam bringt ihr ihnen sogar im jüngsten Alter bei, selbst wenn sie Dinge, die ihr ihnen erklärt, nicht verstehen. Selbst dann müssen sie gehorsam sein. Und die stark ausgeprägte, selbstbezogene Verderbtheit des Kindes muss so früh wie möglich einfach unter Kontrolle gebracht werden. Und Gehorsam ist der Schlüssel dazu. Und aus diesem Grund müssen sie unterwiesen werden und gibt es hier diese Imperative, nämlich gehorsam zu lernen, dass sie gehorsam sein sollen und die Eltern ehren sollen. Und das griechische Wort für Gehorsam hängt mit Hören und das ist ein zusammengesetztes Wort, akouo, hören, und hyper, unter etwas kommen, um zuzuhören, bedeutet das eigentlich. Und es geht um ein Gehorsam, es geht um Folgsamkeit, es geht um Fügsamkeit oder Gefügigkeit. Lehrt eure Kinder, gehorsam zu sein, damit sie Gott und seinen Anweisungen durch euch folgen. Und darum geht es. Das müssen die Kinder auch wissen, dass es Gottes Auftrag ist an euch und dass sie es lernen müssen durch euch. Aber bitte nehmt zur Kenntnis, dass es in der Beziehung eurer Kinder Zeiten geben wird, wo sie auch mal heftig dagegen anstreiten werden und ankämpfen werden. Und das sollte uns nicht überraschen. Es gibt tatsächlich schwere Zeiten, wo ihr das Thema Gehorsam ganz besonders betonen müsst. Und zwar so, dass die Folgen für eure Kinder gravierend genug sein müssen, damit sie das verstehen und die Botschaft verstehen. Ihr Lieben, ihr werdet eure Kinder über ein Jahrzehnt lang lehren. Aber ich möchte euch trösten, der Kampf ist nicht ein jahrzehntelanger Kampf. Es gibt bestimmte Zeiten, wo sie dagegen rebellieren. Oftmals ist der viel größere Kampf gegen die Trägheit, gegen die eigene Trägheit der Eltern. Das ist der größere Kampf oft. Dass wir nicht in der Lage sind und sagen, oh, nicht schon wieder, ich muss wieder hinteran sein. Bei euren Kindern ist es vielleicht mal ein paar Monate, wo es schwer ist, aber es ist nicht die ganze Zeit der Erziehung ein bitterlicher Kampf. Das ist nicht so. Gott nimmt den Gehorsam von Kindern auch sehr, sehr ernst. Und wir haben das auch gelesen in 2. Mose schon, Kapitel 21, Vers 15. Da wird es unter dem alten Bund folgendermaßen ausgedrückt. Da heißt es, wer seinen Vater und seine Mutter schlägt, der soll unbedingt sterben. Und nach der alten Ordnung galt also, wer seinen Vater oder seine Mutter schlug, der starb. Aber ihr Lieben, hört mir bitte genau zu, das galt für die Israeliten. Wir vertreten diese Ansicht nicht und Gott sieht diese Maßnahme auch nicht für die Gemeinde vor. Bitte hört ihr das? So wie Gott, so wenden wir uns als Gemeinde und auch als Glieder der Gemeinde gegen jegliche Gewalt an Kindern. Ich hoffe, das haben wir verstanden. Aber hört trotzdem einmal auf Vers 17, denn der Gedanke reicht noch weiter. Da steht, auch wenn wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, soll unbedingt sterben. Also den Israeliten wurde somit gezeigt, dass sie ihre Kinder töten sollten, wenn sie ihren eigenen Eltern keinen Respekt erwiesen. Ungehorsam und Respektlosigkeit wurden bei ihnen mit dem Tod bestraft. So gravierend ist das. Gerechtigkeit, ihr Lieben, kann nicht an die nächste Generation einfach nur vererbt werden. Das wäre schön. Wir kriegen Kinder und wir sind schon wiedergeborene Eltern. Nein, das wird so deutlich, dass es nicht der Fall ist. Die Schrift macht das unmissverständlich klar. Es gibt nicht mal eine Gesellschaft, die sich selbst kontrollieren kann. Wir brauchen deshalb Gebote und diese müssen wir befolgen, wenn die Gesellschaft auch nur halbwegs funktionieren soll. Es wird nichts Geregeltes geben, wenn es nicht Menschen gibt, die Unterordnung, Gehorsam und damit auch Selbstbeherrschung praktizieren. Und wenn ihr euren Kindern beibringt, gehorsam zu sein, dann bringt ihr ihnen Selbstbeherrschung bei. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil des Gehorsams. Ihr bringt ihnen bei, ihre Verderbtheit zu unterdrücken und Sieg über ihre sündhaften Impulse zu erreichen. Ihr könnt das erreichen, indem ihr die Konsequenzen hart genug sein lasst, wenn sie nicht gehorsam sind, sondern unbeherrscht, selbstbezogen handeln. Leute, das ist die einzige Hoffnung, die unsere Gesellschaft hat. Es ist die einzige Hoffnung zur Bewahrung von Gerechtigkeit und die einzige Hoffnung dafür, dass die Wahrheit Gottes weitervermittelt wird, ist eine gehorsame Generation von Kindern. Nun, Gott war das ganz am Anfang so wichtig, dass er sagte, er würde diejenigen töten, die das tun. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen, welche Auswirkungen es hätte, wenn es die Todesstrafe für alle rebellischen Kinder heute noch gäbe? Oh, ich glaube, die Weltbevölkerung wäre dem Aussterben bedroht. Wir wären bedroht davon, nicht mehr da zu sein. Preist den Herrn, Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade wiederholt das alttestamentliche Gebot hier im Epheserbriefen offensichtlich nicht. Er sagt nicht, und tötet eure Kinder, wenn sie nicht gehorsam sind. Nein. Aber zu Beginn, und zwar ganz zu Beginn, als er sein Volk berief und er ihnen das sein Gesetz gab, sollten die Israeliten ungehorsame Kinder und in Rebellion verharrende Kinder, denkt nicht, dass ein Dreijähriges, das einem ausgeschert hat, gleich getötet wurde. Das ist damit nicht gemeint. Hier geht es um in Sünde rebellierende und verharrende Kinder. Und er wollte, dass das Gesetz bewahrt werden würde. Er wollte, dass es von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden würde. Und deshalb war es so gravierend für jene Generation. Nun, schlag bitte mit mir einmal Sprüche Kapitel 1 auf. Und dort in den Sprüchen findet ihr die wichtigsten Lehren. Für Eltern im Umgang mit ihren Kindern, Sprüche Kapitel 1. Wenn ihr zu den Sprüchen kommt, dann kommt ihr zu einem Buch, mit dem Eltern schon immer ihre Kinder erzogen haben und sie darin lehrten. Es ist etwas, was ihr euren Kindern lehren und beibringen solltet. Kapitel 1, Vers 8 und 9. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Ah, liebe Kinder, hört ganz besonders zu, wenn das gesagt wird, dann bezieht sich das auf euch, die ihr noch im Heranwachsen seid. Wisst ihr, was das bedeutet? Die beachteten Lehrinhalte machen einen Menschen im Kindesalter zu einem schönen Menschen. Sie machen den Menschen zu einem gütigen Menschen. Die Unterweisung und Lehre der Eltern machen euch zu einem annehmbaren, einen gütigen Menschen. Und sie werden euch segnen. Und deshalb hört auf das, was euer Vater und eure Mutter lehren. Und dann schauen wir in Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Ein Vater sagt also hier, können wir aus diesem Text ganz deutlich entnehmen, hör auf das, was ich sage. Und das sollte das Kind tun, wenn der Vater göttliche Weisung weitergibt. Kapitel 3 und Vers 1 und 2 heißt es, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht. Und hier ist Salomo, der als Vater spricht und dein Herz bewahre meine Gebote, die Gebote, die er nämlich von Gott bekommen hatte. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Mit anderen Worten, hör auf das, was ich dir sage, umgebe dich damit und lebe diese Dinge in jedem Bereich deines Lebens aus. Dann Kapitel 4, und dort die ersten 4 Verse, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters. Seht ihr die Häufigkeit? Und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben, verlasst meine Weisung nicht. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir: Dein Herz, halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Nun, diese Verse stellen wirklich einen treuen Vater dar. In Vers 10, Kapitel 4 heißt es weiter: Höre, mein Sohn, nimm meine Worte an, sie werden dir die Lebensjahre verlängern. 4, Vers 10 ist das. Und dann lasst uns einmal vorerst Kapitel 6 überspringen und gehen zu Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Sprüche 7, 1 bis 4. Mein Sohn, bewahre meine Worte und bring meine Gebote, birg deine Gebote bei dir. Bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und bewahre meine Lehre wie dein Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute. Und es geht immer so weiter. Und dann gehen wir zu Kapitel 8 und Vers 32. Nochmals, und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren. Und noch weiter, Kapitel 13, Vers 1, ein weiser Sohn hört auf die Unterweisung des Vaters. Ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Kapitel 15, Vers 5, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber auf die Zurechtweisung achtet, der wird klug. Nun, es gibt viele Beispiele, wie ihr seht, wie wir unsere Kinder unterweisen sollen und wie unsere Kinder darauf reagieren sollen. Aber schlagt einmal Sprüche 30 auf, also zum Ende, vorletzte Kapitel. Und dort sehen wir uns die Worte Agurs an. Dort ist das Gegenteil. Wir lernen oft Dinge durch das Gegenteil. Vers 11 und 12 sprechen von einem Kind, das nicht angemessen reagiert und das nicht gehorsam ist und das nicht korrekt diszipliniert wird. Da heißt es, Vers 11, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ich meine, das ist bildlich schon sehr ekelhaft, aber so typisch für rebellische Kinder, die sich gegen ihre Eltern stellen. Rebellische Kinder reden und handeln nach ihrer eigenen Nase, nach ihrer eigenen Weisheit, oder ich sollte sagen, nach ihrer eigenen Torheit. Diese Kinder haben für alles eine eigene Methode. Sie lassen sich nichts sagen, sie wollen einfach tun, was sie wollen. Und sie glauben, sie wüssten alles, während sie in Wirklichkeit nie von ihrer Unreinheit, von ihrem Kot, wie es hier heißt, reingewaschen wurden. Vers 13 fasst das zusammen. Das ist ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Also ein wirklich stolzes Geschlecht. Das ist das wirklich das Hochmütige, ein selbstsüchtiges, rebellisches Kind, das auf nichts hört, was seine Eltern sagen. Vers 14, ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter, dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Oh, ihr Lieben, diese Kinder sind unfreundlich, sie sind unbarmherzig, sie sind brutal. Man hat ihnen nie Freundlichkeit beigebracht und man hat ihnen nie die Umgangsform beigebracht, die sie zu liebevollen Menschen machen. Vers 15 gibt es dafür eine sehr eindrückliche Illustration. Schaut mal, da heißt es: Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Nun, der Blutegel ist das Symbol der Gier, weil er sich mit seinem Rasiermesser scharfen Kiefern durch die Haut, zum Beispiel eines Pferdes, festbeißt. Und Agur sagt hier, solche Kinder sind wie ein Blutegel, der seine Zähne in einen vergräbt und das Blut aussaugt. Sie sind blutsaugende, rebellische Kinder. Vers 15 sagt, es gibt drei Dinge, die nimmer satt werden. Vier sagen nie genug. Was sind diese Dinge? Vers 16, das Totenreich, der verschlossene Mutterleib, die Erde, die vom Wasser nicht satt wird, und das Feuer, das nie spricht, es ist genug. Das ist sehr anschaulich. Das Totenreich kann nie genug kommen, der verschlossene Mutterleib ist nie zufrieden, die Erde wird nie vom Wasser satt oder der Durst wird nie gelöscht und das Feuer sagt nie, es ist genug. Und jetzt könnt ihr dem dieses blutsaugende Kind hinzufügen. Egal, was ihr ihm gebt, es hat nie genug. Und diese Verse enthalten einen wirklich guten Rat für alle Eltern mit äußerst rebellischen Kindern. Denkt niemals, ihr könntet die Loyalität von solchen Kindern kaufen. Glaubt niemals, dass ihr Gehorsam oder ihr Respekt durch Geschenke, dass das käuflich wäre. Das ist es nicht. Das ist unmöglich, weil rebellische Kinder nie genug bekommen. Sie sind wie das Grab, sie sind wie der verschlossene Mutterleib, sie sind wie die Erde, die nie genügend Wasser für ihren ausgetrockneten Boden hat. Und sie sind wie das Feuer, das nie genug Brennstoff bekommt. Fazit, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen. Und das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das ist krass, oder? Eine sehr krasse, aber sehr eingängige Ausdrucksweise. Ich meine, bringt das mal euren Kindern bei. Wenn du nicht gehorchst, dann kommt der Adler, oder? Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich. Raben kommen am Bach und die jungen Adler werden es fressen. Wenn ihr ein Kind habt, das nicht die Züchtigung und Unterweisung und Lehre über Gehorsam und Ehre erhält, dann habt ihr einen solchen Blutegel. Solch ein blutsaugendes Kind wird am Ende mit all seiner unbarmherzigen Unfreundlichkeit, all seiner Feindschaft und all seiner Unreinheit Gottes Zorn zu spüren bekommen. Was für ein schrecklicher und trauriger Gedanke. Aber wie viele Eltern hatten schon genau solch ein Kind? Manche Kinder sind in ihrer Rebellion sogar gestorben. Und das ist einfach nur herzzerbrechend. Nun, uns stellt sich die Frage, wie bringt man so ein Kind zu Gehorsam und Respekt? Nun, lasst uns Gott befragen. Und da wir in den Sprüchen sind, gehen wir nochmal zurück zu Sprüche Kapitel 3. Kapitel 3 und Vers 11 und 12, da spricht Gott durch Salomo. Und er sagt, mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung Jahwes und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn Jahwe, den wen Jahwe liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Hier geht es um die Maßnahme der Züchtigung. Der Vater, der sein Kind wirklich liebt, wer sagt, dass er sein Kind wirklich liebt, der züchtigt es. Und so steht es auch im Hebräerbrief. Ihr erinnert euch, in Kapitel 12, die Verse 5 bis 11, macht Gott es so mit uns, die wir seine Kinder sind. Deshalb habe ich auch betont am Anfang, wir sind Gottes Kinder. Wenn Jahwe jemanden liebt, dann schlägt er ihn. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, dass das ein Trostwort ist. Die Hebräer hatten vergessen, das ist ein Trostwort. Gott schlägt euch. Daran erkennt ihr eure Gotteskindschaft. Für den Moment ist Züchtigung zwar sehr schmerzlich, aber die Auswirkung ist die versöhnliche und die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und wir lernen hieraus also zunächst, dass der Prozess der Lehre von Gehorsam und Respekt ein Prozess der Züchtigung ist. Wie machen wir das? Wir müssen unsere Kinder züchtigen. Züchtigung oder Disziplin kann man einfach so definieren. Züchtigung ist eine Funktion, durch die Eltern Gehorsam belohnen und Ungehorsam bestrafen. Ich sage es nochmal, Züchtigung ist eine Funktion, durch die Eltern Gehorsam belohnen und Ungehorsam bestrafen. Das ist Züchtigung. Nichteinhaltung des göttlichen Maßstabs hat negative Konsequenzen, negative Folgen. Das Befolgen von Gottes Maßstäben auf der anderen Seite hat positive Folgen. Und auf diese Weise diszipliniert Gott uns als seine Kinder. So macht er das mit uns und so sollen wir das jetzt auch mit unseren leiblichen Kindern tun. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob positive Konsequenzen, ob das überhaupt biblisch ist. Nun, auf jeden Fall. Das sind sie, wenn wir glauben, auch an negative Belohnung in Anführungsstrichen. Sollte man tatsächlich versuchen, die eigenen Kinder durch eine positive Belohnung zu motivieren? Oh ja, denn so macht Gott das. Schaut mal genau in den Text. Verheißt er nicht Gutes, nicht Segen? Die Verse 2 und 3 in unserem Predigttext sagen das, genau das. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht. Willst du, dass es dir als Kind gut geht? Dann gehorche deinen Eltern, denn ehre deine Eltern. Und du wirst lange leben, denn ein rebellisches Kind, wie wir gesehen haben, wurde manchmal getötet. Wenn du in Rebellion gelebt hast, dann hast du nicht eine hohe Lebenserwartung gehabt. Er sagte hier nicht, dass das Kind, das gehorsam ist, lange leben wird. Genau. Und das ist Belohnung. Genau genommen ist das die einzige Motivation, die wir im Predigttext hier finden. Es gibt keine Drohung, das habe ich letztes Mal schon gesagt, es gibt keine Drohung in diesem Text. Deshalb ist es auch gut, zu eurem Kind zu sagen, wenn du dies oder jenes tust, dann werde ich dich belohnen. Bitte denkt dabei an etwas, das eurem Kind besonders wichtig ist. Nicht, was du wertschätzt und was du schon immer haben wolltest. Wir fahren jetzt zum, was weiß ich, und du möchtest zum Grillen. Und du denkst, ah, ich will grillen, ich will essen. Und dein Kind, oh, schon wieder grillen. Nein, du sollst das für dein Kind machen. Okay? Genau genommen ist die einzige Motivation also hier in diesem Predigttext zu finden. Deshalb ist es gut, zu eurem Kind zu sagen, wenn du dies oder jenes treu tust, werde ich dich belohnen. Bitte denk dabei an etwas, was das Kind liebt. Aber zu der Disziplin gehört eben beides. Beide Dinge gehören dazu. Sie beinhaltet angemessenes Verhalten. Mit angemessenem Verhalten zu reagieren. Und wenn es um Verhalten geht, dann meinen wir nicht nur, dass ein Kind irgendetwas tut. Und dann irgendwie schmollend, okay, dann mache ich das halt. Sondern wir sprechen die Einstellung an. Wenn es darum geht, dass ein Kind gehorsam und die Eltern ehrt, dann muss die Einstellung angesprochen werden. Es reicht nicht aus. Oh, ich habe es doch getan. Ich habe das doch gemacht, was du gesagt hast. Nein, das reicht nicht aus. Ihr müsst an ihrer Einstellung arbeiten, denn wenn ihr bei der Einstellung anfangt, kommt es nicht so leicht zu dieser ungehorsamen Tat. Wir müssen deshalb als Ausgangspunkt der Disziplin immer an der Einstellung beginnen. Und jetzt gehen wir mal noch drei Kapitel weiter, wenn ihr noch in Sprüchen seid. Sprüche Kapitel 6 haben wir vorhin überschlagen. Und lasst uns kurz über den Prozess nachdenken. Kapitel 6, ab Vers 20. Nochmals, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters und wirf nicht die Lehre deiner Mutter. Verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals. Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten. Wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Und wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Noch Vers 23. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Seht ihr, ihr bringt euren Kindern also das Wort bei, das haben wir auch schon im 5. Buch Mose, Kapitel 6 in den großen Schema auch gehört. Wir haben gelernt, dass wir den Kindern das Gesetz einschärfen sollen, das Wort Gottes einschärfen sollen. Ihr bringt es ihnen bei, damit das Wort mit einer von Gott gegebenen Einrichtung zusammenarbeitet, nämlich das Gewissen. Das Gewissen wird durch das Wort beeinflusst. Das Gewissen kennt von sich aus keine Moral. Das Gewissen ist nur ein Warnsystem, das programmiert werden muss. Die Funktionsweise ist wie ein rotes Warnlicht, das von einem schrillenden Alarmton oder einer Sirene begleitet wird, wenn etwas nicht stimmt. Das ist alles. Das Gewissen reagiert aber jeweils nur auf den moralisch erlernten Maßstab, und zwar auf den höchsten Maßstab, den es gelernt hat. Ein Kind, das geboren wird, so sagt uns der Römerbrief, trägt wie die Heiden, die nicht das Gesetz haben, das Werk des Gesetzes gemäß Römer 2,15 in seinem Herzen. Das Werk des Gesetzes Gottes ist im Herzen geschrieben. Es ist da. Und Kinder verstehen deshalb auch den Unterschied zwischen falsch und richtig. Das Problem ist, die Kinder lieben von Natur aus das Falsche. Ist es nicht so? Haben wir schon drüber gesprochen. Wir bringen unseren Kindern nie bei, das Falsche zu tun. Das machen sie schon ganz allein. Wir brauchen kein Ungehorsam lehren. Das machen sie ganz allein. Wir müssen uns genau auf die Gegenseite konzentrieren. Wir müssen uns auf das Richtige konzentrieren. Und aus diesem Grund müssen sie darin unterwiesen werden, das Richtige nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Dieses Werk des Gesetzes Gottes, das in ihr Herz des Kindes geschrieben ist, kann durch das, was unsere Kultur ihnen vermittelt, nachhaltig negativ beeinflusst werden. Ich meine, denkt nur mal darüber nach. Wir erinnern uns auch, dass die Kultur unseren moralischen Code oder Codex, besser gesagt, umprogrammieren will. Ja, die sind dabei. Ihr müsst das so vorstellen, wenn ihr ein bisschen von Technik eine Ahnung habt. Dass wir sind so wie so ein Computer und der wird jetzt programmiert. Die Gesellschaft, sie will Lügen einbringen und das gesamte moralische System des Herzens will sie reformieren, sie will das abschaffen und ihr eigenes ganzes moralisches, ethisches System in den Menschen verbreiten. Wenn die Gesellschaft dabei Erfolg hat, dann reagiert das Gewissen, unser Warnsystem, nicht mehr, wie Gott es beabsichtigt hat, obwohl es eigentlich ausgelöst werden sollte. Man ist gebrandmarkt, man hat ein gebrandmarktes, ihr wisst, was ich damit meine, einige von euch wissen, dass man einen Gewissen brandmarken kann, dass es nicht funktioniert. Dass die Nervenenden, so wie bei einer Kuh, die man brandmarkt, da sind die Nervenenden einer Kuh sind abgestorben. Und so ist auch ein Mensch, der von der Gesellschaft falsch programmiert worden ist, der reagiert nicht auch da, wo er reagieren sollte. Und wann auch immer ihr etwas Falsches tut, dann bleibt das still, weil ihr erfolgreich umprogrammiert worden seid. Und wenn eure ganze Theologie, die Sicht von Gott durch die Kultur verdreht wurde, wenn euer moralisch-ethisches System verdreht worden ist, dann wird euer Gewissen auf das Falsche nicht mehr reagieren, wie es reagieren sollte. Oh, vielleicht am Anfang noch. Aber das bringt man einfach zum Schweigen. Denn genau das will die Kultur. Was geschieht also, wenn ihr auf die Welt kommt? Nun, das kleine Kind wird vor den Fernseher gesetzt, hat einen Computer, hat sein eigenes Smartphone und ein Tablet und Musik und hört es. Und in der schulischen Ausbildung und den ganzen Prozess unserer Kultur sind diese Kinder ausgesetzt. Und dadurch wird die Wahrheit über Gott und über das, was falsch und richtig ist, wird einfach verdreht. Ihr könnt schon fast grundsätzlich sagen, wenn in unserer Gesellschaft jemand sagt, wir haben etwas Neues, Gutes gefunden, dass es garantiert nicht gut ist. Es ist garantiert gegen Gottes Wort. Und das, was von Geburt an in das kleine Kinderherz geschrieben ist, wird systematisch durch die Kultur umgeschrieben. In Römer 1 sehen wir, dass Menschen grundsätzlich Gott erkennen können, dass sie seine ewige Gottheit, seine Macht und etwas von seinen Attributen erkennen können. Und in Römer 2 heißt es sogar, dass sie den Unterschied zwischen richtig und falsch erkennen können. Aber dann greift diese ganze gottlose Gesellschaft an und sie greifen sehr heftig an. Sie greift das Ganze mit der Evolution an. Sie bringt alle vorhandenen Philosophien ins Spiel gegen das Wissen von Gott. Und plötzlich kommt der junge Mensch, diesen Einflüssen ausgesetzt ist, an einen Punkt, wo er nicht mehr glaubt. Er glaubt, was? Gott soll die Welt geschaffen haben? Ich habe in der Schule gelernt. Also das ist nicht so eine Kindergeschichte aus der Bibel. Ich habe von meinem Professor oder meinem Lehrer, der hat es studiert. Ich weiß, wie die Welt entstanden ist. All diese Dinge werden unseren Kindern beigebracht. Menschen kommen an einen Punkt, wo sie von der Unmoral des Systems dann auch ergriffen werden, bis sie nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Bis sie nicht mal wissen, bin ich Junge? Bin ich ein Mädchen? Darf ich auch ein Mädchen sein? Bin ich ein Junge geboren worden? Seht ihr, so verdreht sind diese Angriffe. Und dann wirkt auch das Gewissen nicht mehr. Nun, was geht heute also in unserer Kultur vor sich? Zwei Dinge. Es gibt zwei gewaltige Bemühungen, Kindern und jungen Leuten ein nicht-christliches und unethisches System zu verkaufen. Erstens, schafft sie Gott ab. Die Kultur schafft Gott ab. Denn es gibt keinen Schöpfer, es gibt keinen Gott. Es gibt kein moralisches Gesetz. Und wenn es Gott nicht gibt, kann ich leben, wie ich will. Ist doch praktisch. Das habe ich mir immer gewünscht. Alles, was ihr wollt, steht euch zur Verfügung. Es ist lediglich eine Frage des Lebensstils. Und so appelliert diese gottlose Gesellschaft an das Fleisch dieser Kinder. Alles wird verdreht und ins Gegenteil verdreht. Die böse Lust ist Verwirklichung eurer angeborenen Wünsche. Habgier ist doch nur etwas, was euch reich macht. Stolz ist nur das richtige Selbstwertgefühl. Seht ihr? Alles wird ins Gegenteil verdreht. Wir sind so weit gekommen, dass der Verstand der Menschen weg ist. Ich habe schon gesagt, das geht bis ins Geschlechtliche, dass junge Mädchen nicht mehr wissen, wer sie sind. Erstens wollen sie nicht nur gottlos werden und zweitens will die Gesellschaft das Gewissen bewusst abstumpfen. Und wie tun sie das? Indem sie euch sagt, dass ihr nicht auf euer Gewissen hören sollt. Und ich wiederhole das nicht, was ich im Radio gehört habe, aber ich habe es im Radio gehört. Ein Psychologe hatte eine Anruferin am Telefon. Sie war in einem sehr unmoralischen Verhältnis zu einem anderen Mann. Und der Psychologe sagte, tja, das Problem ist, wenn Sie sich nicht so gut fühlen, Sie müssen es öfter tun. Achten Sie nicht darauf. Das wird immer weniger. Die Schuldgefühle werden immer weniger. Und genau darauf zielt die Gesellschaft ab. Ihr solltet keine Scham empfinden. Scham? Oh, nein. Schmeißt eure Hüllen weg. Ihr selbst habt nichts falsch gemacht. Es sind letztlich auch nicht eure Probleme, sondern eure Eltern sind schuld. Ihr seid nur Opfer und solltet euch nicht schuldig fühlen. Ihr solltet euch auch nie für etwas verantwortlich fühlen. Die Schuld für die Dinge liegt bei unserer Gesellschaft. Und der Einzelne muss nicht länger auf die Stimme seines Gewissens hören. Das ist genau, worauf die Gesellschaft abzielt. Und wir wissen, wer dahinter steht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Und so verübt man gewissermaßen ein Attentat auf die Funktion des Gewissens, auf dessen Werk. Man überschreibt die Textvorlage für moralische Werte und dabei wird es für uns als eine Katastrophe vorprogrammiert. Und das ist die Art von jungen Menschen, die wir in unserer Generation haben. Und in Sprüche 6 sehen wir, und haben wir gesehen, dass unsere Kinder die Gebote von Gottes Wort lernen müssen. Die Eltern müsst sie beständig auf ihr Herz binden. Sie müsst ihr, wie heißt es da, um ihren Hals schlingen. Das bedeutet einfach, sie in ihrem Herzen verankern, damit sie nicht davon wegkommen. Ihr Lieben, das müssen wir beständig machen, nicht einmalig. Und zwar beständig, damit sie, wenn sie herausgefordert werden, die Gebote Gottes in ihren kleinen Köpfen haben und dort diese Worte Gottes wirken können. Lehrt sie täglich, damit sie selbst, wenn sie schlafen, diese Wahrheiten im Schlaf zum Schutz werden, weil sie so ein fester Bestandteil ihres Innersten sind. Ein solches Kind sollte dann am Morgen fröhlich aufstehen und bewusst und sofort auf das reagieren, was sein Vater oder seine Mutter sagt. Trimmt eure Kinder genau in dieser Sache, belehrt sie aber dabei. Macht nicht nur einen Behaviorismus, es geht nicht nur um das Verhalten, sondern belehrt sie dabei. Und ob von der Vater oder von Mutter, ihre Worte müssen bekräftigt und gestützt werden. Und zwar mit spürbarer Nachhaltigkeit. Wisst ihr, was bedeutet Züchtigung? Spürbare Nachhaltigkeit. Kinder müssen dem Wort Gottes entsprechend ohne Gewalt und ohne Körperverletzung gezüchtigt werden. Erst dann werden all diese Worte das Licht für ihr Leben sein, wie es hier auch im Sprüche 6 steht. Und dafür brauchen wir weder Psychologen noch Pädagogen. Aber leider können Eltern sich von ihrer Verantwortung lähmen lassen. Und ich meine gläubige Eltern. Manchmal lassen sie sich davon beehren bei dem, was man tun soll, um diese im Prinzip einfache Aufgabe zu tun. Lasst euch nicht beehren und denkt nicht, das ist ja die Aufgabe der Gemeinde. Das wird die Gemeinde schon richten. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Wir unterstützen euch dabei, dass ihr tut, was ihr als Eltern tun sollt. Lasst euch ermutigen, das Ganze ist nicht wirklich schwer. Es ist auch nicht schwer zu verstehen. Da braucht man kein Akademiker dafür sein. Nach allem, was wir beim letzten Mal und heute gehört haben, versteht ihr, dass ihr zunächst ein verderbtes und törichtes Kind vor euch habt. Auch wenn es sehr viel und schnell lernen kann, ist es doch moralisch gesehen auch ein törichtes Kind. Wenn ihr wollt, dass es nicht töricht bleibt, dann muss es belehrt und diszipliniert werden. Und darum geht es auch in den Sprüchen. Und Sprüche 22, Vers 15 fasst das wunderbar zusammen. Denkt daran und sagt nicht, ich habe keinen Knaben, ich habe ein Mädchen. Die sind genauso davon betroffen. Sprüche 22, 15. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Und ich kenne diese Torheit selbst. Als ich in meiner Torheit als Kind meinem besten Freund beide Arme gebrochen habe, beim Spielen. Ja. Dumme Jungs waren beim Klettern, habe ihn im Ast weggezogen, er ist ins Leere gesprungen, beide Arme gebrochen. Habe ich euch schon mal erzählt. Einfach Torheit, absolute Torheit. Seiner Schwester schlug ich mal die Nase blutig und in meinem Klassenverbund habe ich mich oft sehr schändlich verhalten. Die Torheit des Knaben ist ein Teil seines verderbten Wesens und die Lösung, um sie loszuwerden, ist nach Gottes Plan einfach beschrieben. Kinder brauchen Zucht. Kinder brauchen Zucht. Ich sage es nochmal, Kinder brauchen Zucht. Ist der Punkt rübergekommen? Was brauchen sie? Kinder brauchen Zucht, genau. Und als ich aufwuchs, haben meine Eltern das so getan und ihre an mich gerichteten Worte und den Maßstab von Gottes Wort haben sie liebevoll und spürbar bekräftigt. Ah, ja, genau. Genau. Das taten sie. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass sie das taten. Und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie das taten. Und ich hätte mehr von dieser spürbaren Konsequenz und dieser liebevollen Zuwendung gebraucht. Aber wir versagen als Eltern, denn wir sind niemals perfekt darin. Aber wir müssen gewillt sein, dem Wort Gottes in allem zu gehorchen. Nun, vielleicht fragt ihr euch jetzt, aber könnte mein Kind nicht verletzt werden? Könnte ich ihm nicht emotionale Wunden zufügen? Nein. Glaubt ihr, das hätte Gott sonst geschrieben? Was für ein Blödsinn ist das, zu fragen? So eine blöde Frage. Gott sagt, das ist der Weg. Da frage ich doch nicht, kann das mein Kind nicht verletzen? Du kannst es machen, wenn du in Wut das machst. Und wir haben gerade gesagt, keine Gewalt. Züchtigung ist keine Gewalt. Das ist Gottes Weg. Ihr müsst verstehen, dass euer Kind trotz größter Lernfähigkeit ein törichtes Kind ist. Und dass seine Torheit tief in seinem Herzen verankert ist. Du sagst, ja, mein Kind spricht aber schon mit 3 Jahren. Das macht nichts. Und wenn es schon das Alphabet rückwärts aufsagen kann mit 3 Jahren, das ist töricht, das Kind. Und es ist nicht irgendein jahrelanges psychologisches Training, das ihr mit dem Kind durchlaufen müsst, um Torheit auszumerzen. Ihr müsst das Kind nur in Liebe disziplinieren. Und dafür müsst ihr auch keine Akademiker sein. Nun, welches Fazit ziehen wir an dieser Stelle? Wir erkennen, dass man dafür sorgen muss, dass Kinder gehorsam sind, denn ihre Verkehrtheit und Verderbtheit vielmehr widerstrebt diesem Gedanken. Nämlich gehorsam zu sein und Eltern die Ehre zu weisen, das kommt nicht von selbst, glaubt mir das. Kinder müssen dazu gebracht werden. Deshalb werden bei diesem Befehl, Kinder, ihr habt es gehört, das ist eure Verantwortung, gehorsam zu sein und die Eltern zu ehren, aber die Eltern sind in die Pflicht genommen und müssen den Kindern das beibringen. Kinder müssen dazu gebracht werden, ihre Eltern zu ehren und zu respektieren, damit sie nicht nur ungehorsam, sondern auch für den mangelnden Respekt und mangelnde Ehre gestraft werden. Es muss Konsequenzen für Ungehorsam geben. Euren Anweisungen als Eltern muss willig Folge geleistet werden. Das ist eine adressierende Einstellung. Wir nehmen sie in Zucht und der Grund dafür, dass wir das tun, liegt darin, dass wir unsere Kinder anleiten müssen. Und ihr Lieben, wer das tut, der liebt sein Kind. Willst du dein Kind lieben? Dann tu genau das. Als Eltern müssen sie zu dem Punkt der Gerechtigkeit, müssen wir sie dahin bringen, den sie im Erwachsenenalter sonst schwerlich erreichen. Wir müssen ihnen auch das Evangelium beibringen, ohne dass sie letztlich an sich verzweifeln. Kinder sagen, ja, ich habe es ja versucht, Papa, ich möchte dir gehorchen, aber ich schaffe es nicht. Wunderbar, kein Grund zu verzweifeln. Hier ist die Lösung. Ich kann auch Gott nicht gehorchen. Du musst das Evangelium von Jesus Christus kennen. Das ist doch der Grund, warum wir ihnen Gebote geben und da, wofür das Gesetz gegeben ist, dass wir verzweifeln an dem, was wir tun sollen und es doch nicht tun. Das ist die Gelegenheit, deinem Kind das Evangelium zu bringen, ohne dass sie letztlich in den zweiten Tod gehen. Das geht nicht darum, dass ich meine Mädchen wie ein paar Püppchen erziehe, damit sie genauso hopsen, wie ich das will. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass sie den Herrn kennen. Und wir müssen auch unsere Grenzen sehen, damit wir in der Erziehung nicht manipulativ Gottes Rolle übernehmen wollen. Ja, wir können Kinder dahin bringen und manipulieren, wohin wir sie wollen. Ich glaube, so viel Grips haben wir als Eltern noch gegenüber den kleinen Kindern. Aber das ist auch nicht richtig. Wir müssen unsere Grenzen erkennen. Nun, wie wir dabei das Richtige tun und falsche Dinge verhindern, darüber reden wir das nächste Mal. Lasst uns zusammen beten. Geliebter Herr, wir sind dir so dankbar, dass du uns in unserer Torheit, und einige von uns waren schon erwachsen, als du Gehorsam und die wahre Ehre nur erbringen können, wenn sie dich kennen. O Herr, rette du unsere Kinder, um deines Namens willen. Amen.